Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Punkt. Der Lehrer, ein hoher Lohn, wenig zu tun und gleich immer am Jammern. Das Bild hat mit dem Alltag vom Pädagog von heute wenig bis überhaupt gar nichts zu tun. Ein Lehrer und natürlich auch eine Lehrerin muss ganze Haufen verschiedenen Anforderungen genügen. Und dann sollte er natürlich nicht einfach nur ein Pädagog sein, sondern eben ein guter Pädagog. Was ein guter Lehrer ist, da haben die Leute zum Teil ganz konkrete Vorstellungen.
Was ein guter Lehrer ist, das ist auch ein guter Familienvater, der weiss, wie man mit den Kindern umgeht, oder? Er muss das Problem, das die Kinder haben können, entgegennehmen und sie verschaffen mit ihnen und so weiter und so fort, oder?
Ein guter Lehrer ist jemand, der einem dazu bringt, das Fach gerne zu haben, obwohl man es eigentlich nicht gerne hat. Zum Beispiel bei mir im Französisch, ist nicht gerade mein Lieblingsfach, aber wir haben im Französisch so einen guten Lehrer. Er bringt uns immer dazu, dass wir motiviert im Unterricht mitmachen und er bringt uns dazu, dass wir lernen und uns dafür einsetzen und immer dabei sind.
Ein guter Lehrer ist ein guter Pädagoge. Und sicher auch unparteiisch. Nicht, dass er die Schüler, die in seinen Augen besser sind, bevorzugt, sondern dass er auch den anderen eine Chance gibt.
Ich würde sagen, jemand, der sich um seine Kinder kümmert, der ein bisschen persönliche Beziehungen hat, die Stärken und Schwächen kennt und sich engagiert, damit was aus ihnen wird.
Ein guter Lehrer. Einer, der sich mit den Jungen einigermaßen abgeben kann, auch die Jungen kann fesseln. Und motivieren.
Ja, Putz. Geht das überhaupt? All die Erwartungen, könnte die nur halbwegs erfüllt werden? Und wir fragen auch in dem Treffpunkt, wie ist es früher gewesen? Welche Erwartungen sind gestellt worden an die Lehrer damals, vor 100 und vor mehr Jahren? Der Treffpunkt, Lehrer, Autorität oder Prügelknabe. Stimmen und Meinungen dazu bis um 11 Uhr auf dem Eis am Mikrofon Ladina Spiess.
Vedi, non c'è niente che non va in questa notte che vola. Senti fuori il rumore che fa la gente che si sfiora. Tra chi l'amore ce l'ha e chi lo vuole trovare. Tra chi l'amore lo sa e chi lo vuole imparare. C'è una strada diversa che ci porta lontano da qui, fa viaggiare i pensieri, le idee e ci rende più liberi. Non esistono sogni irraggiungibili, ci camminano accanto come angeli. Invisibili, ma aspettami per cercare un po' di fortuna. Non ha bisogno di molto, sai che si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore. Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Come vedi, non c'è niente che non va. Non puoi sentirti sola. Senti fuori che caldo che fa. Nessuno dorme ancora. E parla di te anche questa canzone. ne accorgi anche se non ho detto il tuo nome. Aspettami per cercare un po' di fortuna. Non ha bisogno di molto, sai chi si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore. Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole.
Früher hat er noch etwas gegolten im Dorf, heute ist es einfach der Lehrer oder die Lehrerin. Der Beruf hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Die Anforderungen sind hoch und die Ansprüche kommen von ganz verschiedenen Seiten und die sind noch höher. Schliesslich wollen die Eltern ihre Kinder zu einem guten Lehrer in die Schule schicken, wollen, dass etwas wird, ausnimmt, um es mal so zu sagen. Nur, was ist eine gute Lehrerin, was ist ein guter Lehrer? Wir haben die Stimmen von der Strasse gehört vorher und jetzt wollen wir zwei Leute das Wort kommen lassen, die Bescheid wissen. Auf der einen Seite der Bruno Schüpp, er ist Sekundarlehrer, also das heisst für 13- bis 15-Jährige. Das Eschliken im Kanton Thurgau seit 36 Jahren. Herzlich willkommen bei uns im Treffpunkt, Bruno Schüpp. Franz, Deutsch, Englisch, Italienisch und Geschichte, das ist sein Repertoire. Und ebenfalls im Studio ist der Heinz Bettig. Er war selber auch Lehrer gewesen, Primarlehrer 15 Jahre lang. Und jetzt ist er Leiter von der Primarlehrerausbildung im Kanton Zürich an der Pädagogischen Hochschule. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Heinz Bettig.
Danke.
Ja, wir reden vor allem über die Lehrkräfte von der 1. bis zur 9. Klasse, dass wir das einmal noch klarstellen, dass es geht nicht um Berufsschüler in unserem Treffpunkt. Es geht um die obligatorische Schulzeit. Bruno Schüpp, Sie haben es gehört vor der Umfrage, was ein guter Lehrer ist. Wie würden Sie es formulieren? Können Sie das in ein, zwei Sätze sagen? Was ist ein guter Lehrer?
Also ich finde, eine wichtige Voraussetzung, um ein guter Lehrer zu sein, ist, dass man neugierig ist, dass man gern mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin muss sicher belastbar sein. Sie muss auf der einen Seite können planen und auf der anderen Seite kurzfristig können reagieren, wenn es dann nicht so läuft, wie Sie es sich vorstellen.
Oh, können Sie das alles, wenn Sie das jetzt so aufzählen?
Es ist schwierig. Also ich finde, es ist ein hoch anspruchsvoller Beruf, der nicht immer einfach zu bewältigen ist, vor allem, wenn man sich allein fühlt. Aber ich mache es immer noch gern und von dort her ist es machbar.
Ja, das zeigt ja, dass Sie seit 36 Jahren Lehrer sind. Seit 30 Jahren, zuerst 15 Jahre als Primarlehrer und jetzt 15 Jahre in dieser Ausbildung von der Primarlehrer ist der Heinz Bettig. Die Anforderungen, all die Wünsche, sage ich jetzt einmal auch, oder eben, es sind nicht nur Wünsche, sondern es muss so sein. Wie erleben Sie das jetzt von der Seite von der Ausbildung?
Also ich schließe mich sehr der Einschätzung von Bruno an. Ich denke, es ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Beruf geworden. Er hat sich auch gewaltig verändert. Ich habe mir so ein überlegt auf heute, was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren passiert? Und das ist wirklich nicht mehr der gleiche Beruf wie der, den wir noch erlebt haben, wo vielleicht wir auch in die Schule gegangen sind. Wenn die Studierenden die Ausbildung anfangen bei uns, dann sage ich ihnen eigentlich auf die Frage, was ist eine gute Lehrerin, was ist ein guter Lehrer, drei Sachen. Ich sage ihnen, es ist jemand, der sehr viel weiss. Das ist heute wichtig, das ist eine Voraussetzung. Man muss ja einen Stoff vermitteln. Es ist jemand, der sehr viel kann, weil man muss in einem Unterricht bestehen. Und nicht nur im Unterricht, sondern im ganzen Umfeld der Schule, also auch mit den Eltern, mit den Behörden. Und das Dritte, was ich ihnen sage, sie müssen eine Persönlichkeit sein. Sie müssen eben auch erziehen. Sie müssen sich ganz verschiedene schwierige Situationen annehmen. Von Kindern, von Eltern. Und sie müssen es irgendwie schaffen. Und das braucht eine Persönlichkeit, die einfach mit beiden Füssen auf dem Boden steht. Ja, denke ich.
Wer gibt denn das an, die Vorgaben, die Sie jetzt hier aufgezählt haben? Ist das jetzt der Heinz Bettig von der PH Zürich, der das so angibt? Sind es die Eltern? Sind es die Schüler? Wer ist das?
Ich glaube, es sind alle. Alle haben ihre Vorstellungen, was jetzt das ist, der gute Lehrer oder die gute Lehrerin, was Kriterien sind, was eine Person zu einer guten Lehrperson macht. Es ist eben so, dass das nicht ausgehandelt ist, sondern es ist so, dass das immer schon in der ganzen Schulentwicklung eine der zentralen Fragen war von jeder Gesellschaft. Was ist unsere Schule? Was muss sie leisten? Was ist ihr Auftrag?
Bruno Schüpp, der Heinz Bettig, hat jetzt das ein bisschen ausgeführt von seiner Seite her. Ein guter Lehrer, Kind, die Schüler, also es sind ja Jugendliche, die 13- bis 15-Jährigen, formulieren die das auch ihnen gegenüber?
Ich komme schon zu hören über, also wir diskutieren ja manchmal auch über die Schule miteinander und über ihr Lernen. Und bei den Schülern und Schülerinnen kommt sehr häufig unparteiisch früh. Mhm. Also da haben sie das Gefühl, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann Geduld müssen wir haben, zulassen müssen wir können. Das sind, und er muss ihnen etwas können beibringen. Er muss sie gut können erklären.
Also wie sie vorher gesagt hat, in der Umfrage, wo sie gesagt hat, das Fach hat mir gar nicht gefallen, bin nicht begeistert gewesen, aber der Lehrer schafft es mir, das so überzubringen, dass es mich packt.
Das hat mich beeindruckt, also das Votum von dieser Schülerin. Also da finde ich schon, das ist eine höhere Leistung.
Wir haben noch ein paar andere Stimmen von Kindern und wir hören uns das gerade mal noch an.
Ich finde, dass ein Lehrer auch Humor sollte haben.
Und ich finde, ein Lehrer sollte auch Witz verstehen von den Schülern.
Ich finde, dass ein Lehrer die Leute gut einschätzen sollte.
Ein Lehrer oder eine Lehrerin sollte für mich sein, sie sollte Sachen gut erklären.
Für mich muss ein guter Lehrer freundlich sein. Also das heisst zum Beispiel, am Morgen, wenn man zur Tür kommt, dass er uns die Hand gibt und der richtige Name sagt, nicht einfach nur Hoi.
Für mich muss ein guter Lehrer im Sport Sachen vormachen. Und im Moment gerade habe ich eine Lehrerin, die das macht und das finde ich super, ein Kompliment an sie.
Kompliment an sie. Ganz ein herziges letztes Votum, das wir hatten, von dieser Schülerin. Also es sind auch da wieder ganz verschiedene Sachen. Sie haben geschmunzelt, ihr beide, Heinz Bettig und Bruno Schüpp, wo sie gesagt hat, er muss die Hand geben und den Namen wissen. Ist das wirklich etwas Wichtiges? Jetzt in der Primarlehrerausbildung, Heinz Bettig, sagen Sie das den Studierenden?
Ja, sicher. Das ist zentral. Beziehung ist etwas, wo Schulerfolg, Lernerfolg überhaupt erst möglich macht. Also, und da gehört wirklich ein Bezug zwischen Schülerinnen, Schülern und der Lehrperson. Das ist entscheidend. Also, ich finde, mir haben die Worte jetzt sehr gefallen, weil Lehrerinnen sind Vorbilder, nach wie vor. Und wie zum Beispiel so ein Mensch umgeht mit Konflikt, wie er damit umgeht, wenn ich als Schüler einmal nicht weiterkomme, anstehe, es nicht kann lösen, die Aufgabe, ob er mir dann hilft, ob er mich ermutigt, über einen Mensch ist, der Lebensfreude hat, Humor hat, eben, das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, dass so Menschen die Kinder oder dann später die Erwachsenen prägen, nachhaltig.
Bruno Schüpp, kann es sein, dass ein guter Lehrer für die eine Klasse ein schlechter Lehrer, sage ich jetzt mal, für eine andere Klasse ist?
Also ich würde es nicht so mit gut und schlecht würde ich sagen. Aber ich denke, dass ein Konzept, das jeder Lehrer, jede Lehrerin hat am Anfang, wenn sie anfängt zu arbeiten, bei der einen Klasse funktioniert und bei einer anderen Klasse nicht funktioniert. Also ich denke, das ist möglich.
Und was sind Gründe?
Ja, Gründe sind vor allem darin zu sehen, dass einfach der Heinz hat vor, wo wir draussen uns vorbereitet haben, noch gesagt, jede Klasse ist im Prinzip ein Unikat. Und dann gibt es wahrscheinlich nicht einfach irgendwelche Muster, die funktionieren in jeder Klasse.
Wir reden noch weiter über die Rolle des Lehrers, wie das aussieht, vor allem auch die Rolle der Eltern und der Schüler im nächsten Teil von unserem Treffpunkt. Die beiden, der Bruno Schüpp und der Heinz Bettig, sind die ganzen zwei Stunden hier bei uns zu Gast im Treffpunkt.
You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked
the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you.
And can you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis. Eine eierlegende Wollmilchsau, mit anderen Worten, einer, der alles kann, sollte sie sein, die Lehrperson vom Jahr 2008. Stoff vermitteln, Erzieher sein, Ansprechperson, Klagemauer, Motivator. Dann sollte er noch behende und charmant und mit viel Esprit sich zwischen allen hin und her bewegen, Schülerinnen, Schüler, Eltern und Behörden. Nur schon, wenn man das aufzählt, fällt einem der Schnauf. Der Bruno Schüb, Sekundarlehrer, seit in Eschliken. Seit 36 Jahren in diesem Beruf hat der Schnauf immer noch. Kulturmanager muss er sein, der Lehrer, Wissensvermittler, Erzieher Bruno Schüb. Was sind Sie am liebsten als Lehrer von all dem?
Am liebsten bin ich Coach, also Lernbegleiter. Weil ich den Eindruck habe, wenn es mir gelingt, die richtigen Fragen zu stellen und der Schüler oder die Schülerin merkt, wie sie am besten lernen kann, hat sie Erfolg, und ein erster Lernerfolg hat ganz sicher einen zweiten zu Erfolg. Und von dort her, denke ich, ist da die Funktion, die ich am liebsten ausübe.
Also Sie haben in Ihrem Fokus den Schüler, die Schülerin, und nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, Behörden und die Eltern?
Nein, schon klar. Also klar, die Schüler und Schülerinnen. Mit denen arbeite ich zusammen.
Und was machen Sie mit den Ansprüchen von den Eltern?
Ja, möglichst offen sagen, was ich das Gefühl habe, was ich in der Schule leisten kann, was für mich im Zentrum steht von meiner Arbeit und auch, was ich nicht leisten kann.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Heinz Bettiger ist Leiter der Primarlehrerausbildung im Kanton Zürich an der PH. Nicht alles können, oder? Man kann es als Lehrerin und Lehrer nicht allen recht machen. Wie vermitteln Sie das Ihren Studentinnen und Studenten?
Wir sagen Ihnen, dass es ein Beruf ist, wo man immer wieder in Situationen kommt, wo man Hilfe braucht und das auch sagt. Also nicht, ich muss es auf Biegen und Brechen schaffen oder eben dann brechen am Auftrag und an den, ja, den Aufgabenstellungen, die man zu leisten hat, sondern es gibt wirklich Situationen, wo es professionell ist, dass man gegen aussen tritt und dann mal sagt, es geht nicht, ich finde den Weg jetzt da wie nicht oder ich treffe es nicht. Was ist es denn? Und da gibt es Leute im Umfeld, die kommen, aus den Weiterbildungen, aus dem Berufseinstieg, die hinschauen, die begleiten. Oder da sind es eben, und das ist etwas ganz Entscheidendes, ältere Berufskolleginnen, die viel Erfahrung haben, die dann vielleicht mal in so einer Klasse hineinsitzen, einmal schauen und anfangen zu arbeiten mit den jungen Leuten. Das ist ganz zentral.
Also die Unterstützung von Leuten, die wirklich viel Erfahrung haben, wie jetzt ein Bruno Schüb.
Ich glaube, dass die Schule von dem lebt. Also es braucht wirklich sicher 10 Jahre, du hast jetzt 36 Jahre, in dem Beruf, dass man langsam mal wirklich so gewisse Professionalität hat und über Kanten sieht. Und das miteinander zu teilen, die Erfahrungen, die man macht in dem Berufsfeld, das ist etwas Entscheidendes. Und die jungen Lehrpersonen muss das zugutekommen.
Macht das Sorgen, dass immer mehr Lehrer aussteigen, eben vielleicht genau, weil sie die Unterstützung nicht finden oder auch nicht annehmen? Das kann ja dann auch ein Teil sein davon.
Es macht mir grosse Sorgen, ja. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass das Schulfeld die Unterstützung wie verweigern, sondern es ist ein hektisches Feld geworden mit sehr, sehr vielen Ansprüchen. Du hast jetzt gesagt, du konzentrierst dich sehr auf die Schüler. Das ist auch richtig so. Aber ich glaube, die Arbeit mit Eltern, Behörden, Fürsorgen und so weiter hat massiv zugenommen. Und das deckt auch nochmal sehr viel Arbeitszeit ab, die eine Lehrperson leisten muss. Also es bleibt halt manchmal einfach ein wenig Zeit für das Miteinander im Team.
Machen Sie die Erfahrung jetzt auch nach diesen 36 Jahren im Beruf, dass sich das stark verändert hat und der Zeitaufwand mit anderem wieder mit den Schülerinnen und Schülern halt gross ist?
Ich denke schon. Die Volksschule hat sich ja auf den Weg gemacht und da hat man gemerkt, an vielen Sitzungen und Projektgruppen, wo man mitarbeiten musste. Ich denke auch, dass wir mehr hinterfragt werden und weil wir mehr hinterfragt werden, müssen wir uns vermutlich auch stärker mit unserem eigenen Berufsbild auseinandersetzen als früher. Früher hat man gesagt, am Morgen hat er recht und am Nachmittag frei. Das hat sich definitiv geändert. Was ich noch auch sagen zu dem, was vorher Heinz gesagt hat, ich finde es noch wichtig, dass man in einem Lehrerteam auch versucht, die Ressourcen zu eruieren. Also ich bin zum Beispiel nicht gut am Computer, aber ich kann ein gutes Gespräch führen. Und dass da eine junge Lehrperson, die wirklich sehr gut ist am Computer, mir kann helfen, und ich bin wahnsinnig froh um die Hilfe, weil ich verbrötle sonst enorm viel Zeit am Computer. Und ich auf der anderen Seite am Elterngespräch dabei bin oder mit jemandem zusammen ein Elterngespräch vorbereite. Das sind lauter kleine Schritte in die richtige Richtung, damit sich die Leute nicht so allein fühlen und nicht verbrennen.
Haben Sie denn nie die Nase so richtig gestrichen voll gehabt?
Mal, das hat es gegeben. Also ich habe schon gekriselt. Ich habe gekriselt etwa mit 40. Ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich hier noch ein unbezahltes Bildungssemester einziehen konnte und habe dann das verlängert und bin auf Italien Italienisch lernen. Und habe in den anderthalb Jahren, als ich weg war, gemerkt, dass ich eigentlich gleich wieder in die Schule zurück will. Also es war eine genug lange Zeit, um es herauszufinden. Und gescheitert vorher bin ich an dem, dass ich, wenn man mit 23 anfängt, ist man fast ein bisschen der Kollege der Schüler und Schülerinnen an der Oberstufe. Verbündete gegen die Eltern sogar. Ich hatte noch lange Haare, also, und das war alles noch ein Aspekt gewesen, natürlich. Und dann mit 40 funktioniert das nicht mehr. Da muss man sich neu definieren in der Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen. Sonst funktioniert es einfach nicht mehr. Da wird lächerlich.
Wir reden in dem Treffpunkt noch mit jemandem, der ausgestiegen ist, also der gesagt hat, nein, der Lehrerberuf ist doch nichts für mich. Wir wollen jetzt aber nicht bei dem bleiben, sondern sagen, was macht eigentlich auch Spass am Beruf, Heinz Bettig? Was sehen Sie in der Motivation von den jungen Studierenden, die sagen, wow, das packe ich an. Was ist es, was so Spass macht am Lehrerberuf?
Ja, das mitzuerleben, wie Kinder oder Jugendliche Fortschritt machen, wie sie Weg findet, eben wie sie, das hat jetzt eine Frau in einem Interview auch gesagt, wie man sie kann ermutigen, auch Sachen zu machen, auszuprobieren, zu lernen, wo sie vielleicht Distanz dazu haben, wo sie vielleicht gar nicht so lässig finden und dann plötzlich eben doch Freude bekommen daran. Aber ich glaube auch, die Entwicklung von diesen Kindern und Jugendlichen, also zu sehen, wie sie ins Leben hineinwachsen, wie sie ihren Platz finden, wie sie ihre Überzeugungen äußern, ich glaube, das ist etwas Grossartiges an diesem Beruf.
Bruno Schüpp, Sie haben schon gesagt, der Coach Sie ist Ihnen ganz wichtig, die Schüler, die Schülerinnen im Mittelpunkt stellen. Was macht Ihnen sonst noch so richtig Spass, was Sie sagen? Das mache ich, bis ich pensioniert werde.
Ja, was ich sehr gerne mache, ist Geschichte unterrichten. Weil ich fühle, als Geschichte sei das Fach, wo Menschen zum Denken kann bringen. Und das andere ist, ich will es gleich noch mal schnell betonen, ich habe jetzt vor der Ferien Coaching-Gespräche geführt mit jedem einzelnen Schüler. Und eines der Highlights war, ich muss die ja außerhalb vom Unterricht führen, dass ich mit einem am Morgen um 7 Uhr abgemacht habe, weil wir sonst keine Zeit gefunden haben. Und der ist am Morgen um 7 Uhr gekommen. Und dann habe ich gesagt, du, ist schon ein bisschen früh. Und sagte, ja, sie sind ja auch da. Und da sind so Erlebnisse, wo einem gut tun und wo ich nachher das Gefühl habe, ja doch, es lohnt sich, um da weiterzumachen.
Wie es früher war, also nicht vor 36 Jahren, wo der Bruno Schüpp angefangen hat, sondern vor 100 und mehr Jahren, über das reden wir im Treffpunkt in ein paar Minuten und schauen das Bild mal an, der Lehrer früher, wo er viel mehr noch die Autoritätsperson im Dorf war. Das ist Musik von Creedence Clearwater Revival. Proud Mary, das ist der Treffpunkt. Auf dem Eis, 9:30. Und die Lehrerinnen und Lehrer stehen im Mittelpunkt. Wir haben mit unseren beiden Studiogästen darüber geredet, was denn die Rolle des Lehrers heute überhaupt ist. Weil jeder Lehrer, jede Lehrerin sollte ja gut sein, ein guter Pädagoge. Das Bild und die Rolle des Lehrers, das hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Nur schon in den letzten 30 Jahren haben wir gehört. Und wie es ganz früher war zu heute, das ist nochmal ein riesen Unterschied. Wir haben nämlich eine alte Schulordnung ausgegraben von 1638 aus Bonnstetten im Kanton Zürich. Das ist eine der ältesten Schulordnungen der Schweiz, die überliefert ist. Und die Aufgabe des Lehrers ist so beschrieben worden.
Erstens. Der Lebenswandel des Schulmeisters orientiert sich an den Regeln unserer Kirche. Ebenso sollen sich auch des Schulmeisters Weib und Kind verhalten. Zweitens. Wenn dem Schulmeister ein Kind in die Schule gegeben und damit anvertraut wird, so soll er es aufnehmen, wie wenn es sein eigenes wäre. Drittens. Wenn der Schulmeister Kinder straft, so soll er das erstens mit ernstlichen Worten tun. Wenn das nichts nützt, so soll er dem Kind auf die offene Hand schlagen. Danach aber, falls nötig, soll er mit der Rute in gebührender Bescheidenheit züchtigen. Viertens. Alle Schulstunden sollen mit fleißigem Gebet zu Gott begonnen und beendet werden. Der Schulmeister soll diesem Gebet jedes Mal beiwohnen und dafür sorgen, dass es mit allem Ernst verrichtet wird. Fünftens. Der Schulmeister soll die Kinder dahin halten, dass sie auf den Gassen und Straßen züchtig seien und dass sie die gebührende Referenz bekunden vor ehrlichen alten Leuten und besonders von den Dienern der Kirche und der Obrigkeit. Sechstens. Auf diese Schulordnung soll der Pfarrer ein fleißiges Auge werfen, damit dieser auch wirklich nachgelegt werde.
6 Punkte, die im Jahr 2008 kaum mehr umsetzbar wären. 1638 war das gewesen, Bonnstetten, die älteste Schulordnung der Schweiz, die überliefert ist. Am Telefon habe ich jetzt Daniel Tröhler. Er ist Professor für Pädagogik an der Uni Luxemburg. Guten Tag, Herr Tröhler.
Guten Tag.
Herr Tröhler, wie typisch ist jetzt die Schulordnung, die 6 Punkte, die wir hier gehört haben, für die Rolle des Lehrers aus früheren Zeiten?
Ja, die ist relativ repräsentativ für die meiste Zeit im 17., 18. Jahrhundert. Also der Lehrer muss ein moralisches Vorbild sein, das ist ganz wichtig. Er tut relativ wenig Schulfächer unterrichten, nämlich Lesen, Schreiben. Rechnen muss er nicht unbedingt können und wenn das gefordert wird, wird er noch speziell bezahlt. Und das Wichtigste ist halt immer noch dort gewesen, die religiöse Erziehung. Das Ziel ist die Erlösung und er ist klar im Pfarrer unterstellt, im Geist, in der Dorfgeistlichen. Und was ganz wichtig ist für diese Zeit, er ist für das Verhalten der Schüler auch zuständig, außerhalb des Schulhalten, insbesondere auch am Sonntag und in der Kirche.
Wann hat es eigentlich auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz die ersten Lehrer gegeben?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man Lehrer würde definieren. Also unterrichtet ist ja eigentlich in allen sehr alten Kulturen geworden. Aber so wie man sich das ein bisschen heute vorstellen könnte, gibt es so eine Verdichtung außerhalb der Klöster, so um 1500, kurz vor der Reformation. Und nach der Reformation oder mit der Reformation, also nach 15, 20, 30 rum, wird sich das massiv ausbauen, weil der Protestantismus ja auf der Lesefähigkeit der Leute beruht.
Der Lehrer war im Dorf jemand, nach dem Pfarrer, wie Sie gesagt haben, dem Pfarrer unterstellt, aber sicher eine Autoritätsperson im Dorf. Was sind das für Leute, die der Lehrerberuf dann auch ergriffen haben?
Ja, das mit der Autoritätsperson, das ist vielleicht manchmal eine Wunschvorstellung oder ein Bild, das man von der Nachkriegszeit hat, also in den 1950er, 60er Jahren. Aber im 17., 16., 17., 18. Jahrhundert ist der Lehrer, vor allem im Dorf, eine relativ tiefgestellte Person gewesen. Die Lehrer haben sich rekrutiert aus dem niederen Handwerk. Sie waren zum Beispiel Schuhmacher gewesen, oder Schneider oder Kesselflicker, die nebenbei Schule gegeben haben, manchmal auch hauptsächlich. Und was es auch sehr oft gegeben hat, ist, dass es ganze Lehrerdynastien gegeben hat. Das heisst, dass der Sohn das vom Vater übernommen hat oder die Söhne das vom Vater übernommen haben. Aber der Sozialstatus ist nicht sehr hoch gewesen. Und in dem Zusammenhang hat es auch die ersten Lehrerinnen gegeben, nämlich wenn der Dorflehrer gestorben ist, hat es einfach die Frau übernommen. Das ist nicht offiziell gewesen, aber pragmatisch.
In der Familie geblieben in dem Fall. Genau, wie sind es denn ausgebildet worden, die Leute?
ausgebildet wurde bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich keine systematische Ausbildung. Man ist, wenn das die Söhne von einem Lehrer, dann hat man das einfach gesehen, wie der Vater das gemacht hat. Man hat das Learning by Doing. Der Pfarrer hat gelegentlich Anweisungen gegeben. Aber eine systematische Ausbildung, wie man das heute kennt oder vor 50 Jahren kennt, das fährt erst im 19. Jahrhundert an mit der modernen Schweiz.
Sie haben gesagt, früher hätten die Frauen das Amt übernommen, wenn jetzt der Mann gestorben ist, dann hat man es einfach weitergeführt. Heute sind in der obligatorischen Schule, also Volksschule bis zum 9. Schuljahr, je länger, je mehr Frauen in dem Beruf. Was denken Sie, was ist der Grund für die Entwicklung, dass es heute fast mehr Frauen hat, in der Grundstufe vor allem?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Im 19. Jahrhundert wird der Lehrerinnenberuf eigentlich der erste Beruf für Frauen oder für junge Frauen aus mittleren Schichten, um einen sozialen Aufstieg überhaupt zu machen. Sonst sind sie ja noch Dienstmädchen und so. Und man hat sich vorgestellt, dass die Frau ja sowieso daheim am besten an Herd gehört und Kinder erzieht. Aber der Lehrerinnenberuf ist so ein Aufstiegsberuf geworden. Und was man in anderen Berufen auch kann sehen, ist, je mehr Frauen gewissermaßen vertreten sind, desto mehr sinkt eigentlich der Status von diesem Beruf. Das sieht man in anderen Berufsgattungen auch. Man nennt das Feminisierung. Und wenn es eine Feminisierungsfälle gibt, dann wollen die Männer eher weniger in diesen Beruf hineingehen, weil wir einen tieferen sozialen Status haben. Und das hat wieder die Frauen stärker nachgezogen in einem ganz seltsamen Kreislauf. Und das, obwohl Frauen eigentlich nur dürfen, lange Zeit nur dürfen unterrichten, wenn sie ledig waren. Sobald sie dann verheiratet waren, mussten sie zurücktreten.
Das waren noch Zeiten gewesen. Daniel Tröler, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, gibt es da Lehrerinnen oder Lehrer, die Sie besonders geprägt haben, die Sie heute jetzt noch an diese Lehrer denken?
Ja, ich nehme ja, ja schon. Also nicht jeden Tag, aber im Guten und im Schlechten. Es ist natürlich eine intensive Zeit, wenn man in die Schule geht. Doch, ich würde sagen, ich denke noch eines, immer wieder zurück, aber nicht jetzt, dass mich das täglich verfolgt in meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Danke vielmals, Daniel Tröler, Professor für Pädagogik an der Uni Luxemburg. Wir wünschen Ihnen einen ganz schönen Tag und merci fürs Interview. Auf Wiederhören. Ja, der Daniel Tröler denkt nicht jeden Tag an die Lehrerinnen oder Lehrer zurück, die er hat. Ich nehme an, das machen sie auch nicht. Aber es gibt ja tatsächlich Lehrpersonen, die einem so geprägt haben, dass man immer wieder an sie denkt, weil man eben auch einiges zu verdanken hat. Jetzt können Sie zurückspulen. Ein paar Jahre. In die Zeit, wo Sie die Schulbank gedruckt haben. Welcher Lehrer, welche Lehrerin hat Sie besonders geprägt? Und warum? Warum sagen Sie, gut, habe ich damals den Lehrer gehabt, sonst wäre sehr wahrscheinlich nicht das geworden aus mir, was heute ist. Rufen Sie uns auf 0848 440 222 an. Wir wollen Geschichten hören von Ihnen, wo Sie in die Schule gegangen sind und Lehrerinnen oder Lehrer gehabt haben, die Sie besonders geprägt haben. 0848 440 222.
He works hard to give her all he thinks she wants. Three-car garage, her own credit cards. He pulls in late to wake her up with a kiss goodnight. If he could only read her mind, she'd say, buy me a rose, call me from work, open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. Now the days have grown to years of feeling all alone. She can't help but wonder what she's doing wrong. 'Cause lately she'd try anything
his head, would it make a difference if she'd say, buy me a rose, call me from work, open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. And the more that he lives, the less that he tries to show her the love that he holds inside. And the more that she gives, the more that he sees. This is a story of you and me. So I bought you a rose on the way home from work, to open the door to a heart that I hurt. And I hope you notice this look in my eyes, 'cause I'm gonna make things right for the rest of your life.
Rest of your life.
And I'm gonna hold you tonight, do all those little things for the rest of your life.
And I need you today, oh man.
Das ist der Treffpunkt. Es geht um den Lehrerberuf und wir haben Sie aufgefordert, uns anzuläuten, wenn Sie besondere Erinnerungen haben an eine Lehrerin oder einen Lehrer, der Sie auf irgendeine Art und Weise prägt hat. Am Telefon habe ich Judy Jachimow. Sie ist aus Efretiken. Grüezi, Frau Jachimow.
Guten Tag, verstehe.
Welchen Lehrer hat Sie denn warum besonders prägt? Was war das für einen gewesen?
Ja, das ist ein guter gewesen. Der lebt immer noch zum Glück. Der wohnt jetzt im Bündnerland. Das ist der Heinz Buschor.
Der Heinz Buschor? Und was hat er denn so besonders gemacht, dass er zum guten Lehrer geworden ist?
Wir haben, bevor er gekommen ist, in der vierten Klasse, haben wir einen anderen Lehrer gehabt. Wieder.
Und wieso das?
Keine Ahnung.
Sind er so eine schwierige Klasse?
Dann hat er auch Ordnung gemacht und der ist gekommen und der hat angefangen mit seinem Satz. Jeden Morgen haben wir so einen Satz auswendig lernen auf Deutsch, schreiben auswendig mit Punkt und Komma. Und so habe ich Deutsch gelernt.
Frau Jachimow, der hat Ordnung gemacht. Ist das wichtig für euch als Kind damals?
Dass ja, das ist, meine Eltern haben sich gerade scheiden lassen. Der hat Ordnung gemacht. Der hat mir sehr geholfen, ja. Er hat auch ein Busanlager im Bündnerland oben. Und dann haben wir immer dürfen, den Tour ins Lager.
Haben Sie noch Kontakt mit ihm?
Ja.
Immer noch?
Er kennt auch meine Kinder und ich sage, vorgestern mit ihm telefoniert.
Jetzt hoffen wir, dass er gerade noch deren Size los den Treffpunkt
Ahnung.
Und noch ein Kompliment über den Sender bekommt. Danke vielmals, Frau Jachimow, für Ihre Geschichte.
Ich muss noch etwas sagen. Also der Thomas Kobler ist auch mit mir dort mal zu ihm in die Schule. Und mit dem habe ich jetzt wieder kürzlich getroffen und er hat das auch gesagt. Wir haben über den Heinz Buschor geredet und er hat gesagt, für ihn sei das der beste Lehrer gewesen.
Gerade ein doppeltes Kompliment für den Heinz Busch.
Ja,
merci vielmals, Frau Jachimow. Einen schönen Tag. Und gerade die Frage an Bruno Schüb. Der hat Ordnung gebracht. Ist das etwas Wichtiges? Erleben Sie das auch als Lehrer, dass man Ordnung bringt und die Leitplanken setzt und dann sind die Kinder zufrieden?
Ich erlebe es auch so. Also ich denke, damit die Kinder lernen können, braucht es Ordnung im Schulzimmer. Und die geniessen es auch einmal, wenn Ruhe ist. Also wenn ich eine Lesestunde mache, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie es da geniessen, wenn das einfach Ruhe ist und sie ihren Platz haben und nicht gestört werden.
Ein bisschen zurücklehnen und geniessen auch ein Stück weit. Oder?
Ja, und ich denke, die hektische Zeit, die sie außerhalb des Schulzimmers auch haben, müssen wir manchmal auffangen, indem wir bei uns Gefäße bringen, wo sie eher zu sich finden, wo sie mehr Ruhe haben, Platz haben für sich selber. Zum Arbeiten.
Ich glaube, ganz einen anderen Trick, wenn man so sagen kann, hat der Lehrer von der Gertrud Meili gehabt, wenn es ein bisschen unruhig geworden ist im Schulzimmer. Grüezi, Frau Meili.
Grüezi.
Frau Meili.
Spiess.
Was hat er denn gemacht, Ihren Lehrer, dass er für Sie so gut in Erinnerung geblieben ist?
Für mich war eigentlich der Hintergrund der, dass ich gelernt habe, dass jetzt dann der Ernst vom Leben anfange. Das haben die Leute rundherum gesagt. Und wir sind ungefähr 35 Schülerinnen und Schüler gewesen, in der ersten bis dritten Klasse. Und in Wollishof im Manegg-Schulhaus hat Adolf Hegi uns im Grunde genommen Disziplin beigebracht oder die aufrechterhalten, indem er am Geigen führen genommen hat und mit uns einfach die Lieder hat lassen summen. Ich habe erst kürzlich herausgefunden, dass er ein Komponist war. Und wahrscheinlich war das seine Musik, weil wir haben damals den Sommervögelwalzer oder irgendetwas zum Singen und haben das mit Herzblut machen, weil wir sind ja auch in der engen Kirche immer auftreten. Und so in der Adventszeit malen. Und er hat uns zusätzlich die ganzen klassischen Musikstücke von den grossen Komponisten beigebracht. Auch das habe ich erst im Erwachsenenalter gelernt zu schätzen.
Also Frau Meili, der Lehrer hat Ihnen vor allem von der Musik her auch sehr viel beigebracht, was Sie sonst sehr wahrscheinlich nie gelernt hätten.
Das ist auf jeden Fall so. Und das ganze Leben habe ich viel von ihm irgendwo mitgenommen. Ich gebe ja selber Schule schon seit Jahrzehnten. Und was ich von ihm gelernt habe, die Menschen so lassen sein, wie sie sind und über das Weg schauen, wo könnte störend sein. Ich habe mich das jetzt fast an den Boden fallen, wahrscheinlich in der Woche etwa dreimal, wenn wir müssen mit dem schreiben mussten. Ich habe zwar das Alphabet heute noch nicht, aber er hat mich dort unerlassen arbeiten. Am Schluss hat er mir geholfen einräumen und ich konnte dann eigentlich eher meditativ am Unterricht teilnehmen und es wäre mir nie Sinn gekommen, zu stören.
Und heute selber Lehrerin?
Ja, mit ganzem Herzen.
Und das haben Sie auch übernommen von Ihrem Lehrer, dass Sie den Kindern eigentlich den Freiraum auch lassen und Gelegenheit geben, so zu sein, wie sie sind?
Ich tue einen Erwachsenenunterricht. Ich habe keine Kinetikschule hier in Bern aufgebaut. und es ist mir ein grosses Anliegen, den Menschen eigentlich zu sich zu bringen, anstatt nur so umzuziehen, wenn er sollte sein.
Frau Meili, danke vielmals für die Geschichte von Ihrem Lehrer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auch in Zukunft noch.
Danke vielmals. Auf Wiederhören. Auch einen schönen Tag.
Merci, ade, Frau Meili. Dann haben wir noch die Frau Eberle und zwar ist sie in Thalwil daheim. Grüezi, Frau Eberle. Sagen Sie uns auch noch kurz, was war es, gewesen, dass Sie von Ihrer Lehrerin so begeistert sind, dass Sie sagen, das war eine gute Lehrerin?
Guten Morgen, Herr Speck. Also, ich bin eine Linkshänderin und ich habe eine Erstklasslehrerin bekommen. Also ich bin hier noch in die Schule gekommen, in einem Dorf, wo es nach meiner Erinnerung, ich weiss nicht, ob das stimmt, hat es nur alte Lehrer gehabt, nur Männer. Und sie war für mich die schönste Lehrerin gewesen. Wir sind alle, die ganze Klasse, glaube ich, sehr stolz gewesen auf sie. Das war Fräulein Jenny gewesen damals. Also das Fräulein Jenny haben wir gesagt. Wir haben dann gleich die Hälfte von der Klasse gelernt, Glarner von ihr.
Sehr schön.
Und als Linkshänderin habe ich ein Problem gehabt, das für mich keins war. Für sie war es dann, glaube ich, eins. Wir haben mit der Schiefertafel gelernt zu schreiben. Und sie hat uns immer die Linie vorgeschrieben, ein A und einen Abstand und ein A und einen Abstand, ein Häuschen. Und ich habe das immer gemacht, habe dann gemerkt, das verschmiert. Darum habe ich immer abgezählt, da muss ich nicht schreiben. Habe auf der rechten Seite angefangen, habe eine schöne Linie gehabt. Und dann sind Doppelbuchstaben gekommen, so ein M. Und da hast du dann wieder zwei Häuschen gebraucht zum Schreiben und eins auszulassen. Und dann hat es manchmal einen falschen Abstand gegeben. Weil ich habe auf der rechten Seite angefangen und habe dann links halt zwei Häuschen vorgekommen. Dann sagt sie aber, Vreneli, warum machst du das so? Jetzt hast du es immer so schön gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, sie ist halt nicht aufgegangen. Jetzt hat sie halt mit, ich weiss nicht, 40 Schülern und dann die Halbklasse hat sie nicht gemerkt, dass ich auf der falschen Seite anfange, von der Linie. Und hat dann das natürlich sehr schnell aufgenommen und gesagt, ja, das geht nicht so. Du musst von der linken Seite her schreiben, wie alle anderen auch. Und ich weiss nicht, was sie gemacht hat. Sie hat sich auseinandergesetzt mit meinen Eltern, weil mein Vater hat bei ihr vorher verlangt, dass ich links schreiben darf, weil da hat man das noch nicht so einfach dürfen, Mitte 50er Jahre oder Ende 50er Jahre. Und dann habe ich ein Privileg bekommen. Ich durfte dann einmal am Tag ein paar Mal bei ihr in der kurzen Pause 5 Minuten an ihr schöne neue Pult sitzen, ihre schöne grüne Schreibunterlage und sie ist links daneben gesessen und hat gesagt, du musst einfach alles gleich machen wie ich. Und dann konnte ich es nur rechts machen. Ich konnte es nicht links machen.
Weil sie es rechts vorgemacht hat.
Mhm. Und ich glaube heute, dass ich bin eine totale Linkshändlerin nachher vor, außer zu schreiben. Ich bin dankbar dafür, rechts zu schreiben, weil es geht einfacher. Ich habe eine schöne Handschrift, finde ich. Also hat es mir wahrscheinlich nicht verbogen, aber es geht einfacher. Und ich denke einfach, weil ich es gelernt habe mit den Augen, ist es gut gegangen. Es ist nicht im Kopf verbogen worden mit «du musst», sondern ich konnte es können gleich machen. Ich habe später jetzt auch im Laufe von meinem Leben verschiedenste Leute verschiedenste Sachen gelernt. Zum Beispiel habe ich eine Webstufe gehabt. Ich habe Frauen gehabt, die haben bei mir gelernt weben. Die haben alle zusammen so eingezogen in die Stift wie ich. Das ist ein bisschen abstrakt zum Vorstellen für die nicht wissen.
Aber einfach, die haben es gelernt, dass sie ihnen zugeschaut haben.
Mit den Augen von mir. Als ich dann die Webstube übergeben habe, meiner Nachfolger, die hat sie mir mal gesagt, sag mal, was hast du gemacht mit diesen Frauen? Die machen das ja alle verkehrt. Und sage ich, nein, die machen es nicht verkehrt, die machen es so wie ich.
Frau Eberle, danke Ihnen auch ganz, ganz herzlich.
Und ich denke, vielleicht hat Frau Jenny zugelassen. Sie hat nämlich heute verheiratet, auch Jenny wohnt in Wesen. Und ich habe gerade letztens mit einer alten Schulfreundin geredet über sie. Sie hat gesagt, wir müssen uns melden bei ihr, weil ich glaube, sie lebt wirklich noch. Und sie ist eine ganz tolle Frau. Sie hat in ganz vielen anderen Sachen uns auch gut geprägt.
Jetzt hoffen wir, dass sie das gehört hat. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Eberle aus Thalwil. Der Lehrertreffpunkt auf der Eis. In der nächsten Stunde geht es weiter. Das ist der Treffpunkt auf dem Eis. Der Lehrerberuf. Einer, der viel Herzblut braucht. Und wo schon fast mehr eine Berufung ist als ein Beruf. Und dann sind wir auf der Strasse und haben ein bisschen herumgefragt, möchten Sie gerne als Lehrerin oder Lehrer arbeiten heute?
In der heutigen Zeit nicht unbedingt. Weil es mit den heutigen Jungen zum Teil sehr schwierig ist, durchzukommen. Es hat einfach heute viele Eltern, die einfach die Jungen zu wenig mitgeben oder zu wenig um sind für die Jungen, für die Kinder. Zu wenig Zeit nehmen für die Kinder. Und nachher kommen die Probleme in der Schule, weil sie einfach sich zu wenig an einer Ordnung gewöhnt sind.
Früher wäre ich gerne Lehrer gewesen, aber heute möchte ich nicht mehr Lehrer sein. Die Welt ist einfach anders. Und heute ist einfach zu viel geboten. Also die Jungen haben schon zu viel Geld in der Hand. Wenn man ihnen etwas schenkt, sie wissen nicht mehr, manchmal nicht, was, ob sie wollen Danke sagen oder nicht.
Die Ansprüche der Kinder oder das Auftreten der Kinder ist halt heute einfach ganz anders als vor 20, 30 Jahren. Oder? Das ist einfach lebhafter. Oder? Das ist, die Kinder fordern, oder? Und fordern auch eine Lehrkraft raus. Oder? Und das ist vielleicht nicht für jeden gemacht, oder? Dass er das übersteht. Oder?
Es gibt zum Teil wirklich recht schwere Klassen, wo Lehrer wirklich bis ans Ende von ihren Kräften bringen. Und klar ist es schön, vielleicht mit Schülern zu arbeiten. Vielleicht wenn Lehrer, dann Primarschullehrer oder so. Oder Kindergärtnerin.
Ich würde sagen, den Kids etwas beizubringen, das würde mir gefallen, oder? Den Kids wirklich etwas mitzugeben fürs Leben.
Ja, den Kids etwas mitgeben fürs Leben, aber die meisten, die sind doch eher kritisch gewesen, wenn es darum geht, ob sie echt wollen, Lehrerin oder Lehrer werden. Den Kids etwas mitgeben fürs Leben, ist echt das die ursprüngliche Motivation gewesen, auch von denen, die ihren Beruf an den Nagel gehängt haben? Für alle kann sie nicht reden, aber eine Aussteigerin erzählt, warum dass sie zwar das Studium gemacht hat, dann aber nicht als Lehrerin angefangen hat zu arbeiten. Und man fragt natürlich schon auch noch bei jemandem nach, der jetzt im Studium ist und später möchte als Lehrer tätig sein. Der Treffpunkt auf dem Eis über den Lehrerberuf. Am Mikrofon Ladina Spiess.
When your eyes are burning, smile when your heart is filled with pain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right. In one life, too much rain. You know the wheels keep turning. Why do the tears tell yourself it won't happen again. It's not right. In one life, too much rain. It's too much for anyone.
Das heisst, der Treffpunkt mit dem Lehrberuf, Lehrerinnen und Lehrer, die heute einfach unglaublich viele Anforderungen gerecht werden müssen. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Schweiz jedes Jahr mehrere hundert Lehrkräfte den Job auch wieder an den Nagel hängen, weil sie unzufrieden sind damit. Heinz Bettig, Leiter der Primarlehrerausbildung im Kanton Zürich an der Pädagogischen Hochschule. Was ist denn die Unzufriedenheit? Was löst es denn aus, dass die Lehrer den Battle anrühren?
Ich denke, mehrheitlich ist das eine Berufssituation, eine Berufserfahrung, wo die Lehrer, Lehrerinnen Aufgaben sollten lösen, die nicht zu lösen sind. Also zum Beispiel Klassenzusammensetzungen, wo einfach Aufgaben drin sind, die eine Einzelperson so nicht mehr leisten kann. Oder Klassengrössen, eine 27er-Klasse, vielleicht mit einem Migrationsanteil von 40% Kind. Vielleicht haben sie dann noch drei sehr stark verhaltensauffällige Kinder, Jugendliche drin. Dann haben sie Kinder drin, die Lernschwierigkeiten haben, wo sie wirklich müssten ganz nah dabei sein, begleiten. Und sie sind in dieser Aufgabe immer wieder allein und sie merken, es ist eigentlich wie nicht zu arbeiten. Ich kann das nicht.
Dann ist es eine Verknüpfung oder ein Zusammenkommen von verschiedenen Schwierigkeiten und nicht, dass jemand sagt, es ist mir einfach zu stressig, weil ich die Elterngespräche muss führen, sondern meistens sind es verschiedene Umstände oder Schwierigkeiten.
Ich denke, es sind wirklich so Rahmenbedingungen, sagt man, die es dann halt eben ausmachen, ob so eine Aufgabe zu machen ist, ob man sie als Einzelperson schafft, oder eben, ob es dann wie kippt. Und dort kommen dann massive Frustrationen. Also dort ist dann für eine Lehrperson eine ganz schwierige Erfahrung von, es misslingt mir, ich kann eigentlich meinen Auftrag wirklich nicht leisten. Ich komme vielleicht auch wenig Hilfe über oder es geht lang, bis Hilfe kommt. Und das ist, das löst natürlich massivste Frustrationen aus.
Jemand, der die Lehrerinnenausbildung gemacht hat, aber eigentlich gar nie angefangen hat im Job, ist Dönis Hediger. Sie ist 27, die Zecklehrerinnenausbildung im Kanton Bern gemacht. Schule hat sie, wie gesagt, nie gegeben, aber in Praktikas ist sie natürlich im Rahmen von der Ausbildung gegangen. Jetzt habe ich sie am Telefon. Grüezi, Frau Hediger.
Grüezi, Frau Spiel.
Frau Hediger, was ist denn der Grund gewesen, dass Sie gesagt haben, nein, ich fange gar nie an, überhaupt als Lehrerin zu arbeiten?
Ja, aber wie der Herr Betti auch schon gesagt hat, es sind eigentlich mehrere Faktoren, die zusammengekommen sind. Ich hatte eigentlich eine sehr gute Ausbildung gehabt und eigentlich auch Praktika, die ich auch sehr positiv erlebt habe, vor allem das Abschlusspraktikum, wo ich so mit dem Praktilehrer wie auch mit der Praktikumsklasse eigentlich eine tolle Zeit verbracht habe. Ich habe aber nachher eigentlich gemerkt am Ende von meiner Ausbildung, dass eben genau das, was der Betty auch angesprochen hat, das Alleinsein, dass ich dem einfach momentan mich nicht möchte aussetzen oder einfach, dass ich dem momentan nicht gewachsen wäre.
Und haben Sie sich dann auch in diesen Praktikas allein gefühlt, wo Sie ja im Grunde nur noch Begleitung hätten oder es gut hätten?
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil nicht. Also auch im Abschlusspraktikum hatten wir immer wieder Phasen, wo man allein war. Oder wo die Lehrperson eigentlich weg ist oder wo man einfach auch die ganze Verantwortung getragen hat. Aber dort habe ich mich nie allein gefühlt. Eigentlich nein, gar nicht.
Ist es mehr die Erfahrung von Lehrern, die schon länger im Job waren, die gedacht haben, ui nein, das traue ich mir nicht zu?
Vielleicht auch. Also ich habe natürlich einfach mit verschiedensten Lehrpersonen auch geredet und habe dann ihre Erfahrungen können mit auf den Weg nehmen. Oder einfach eben irgendwie mir auch ein Bild davon machen. Und ich glaube, das hat schon alles auch dazu beiträgt, dass ich vielleicht einfach einen grossen Respekt habe bekommen vor diesem Beruf. Und die haben mir einfach gesagt, solange ich einfach irgendwie also Vorbehalt habe, ist es nicht, für mich nicht sinnvoll, jetzt den Beruf zu ergreifen. Ich habe einfach das Gefühl, die Jugendlichen merken das. Und ich glaube einfach nichtsdestotrotz, der Beruf ist zu wichtig, für dass man Vorbehalt haben kann. Habe ich das Gefühl.
Also Sie haben sich nicht zutraut, weil Sie gedacht haben, das tue ich den Kindern an, wenn ich gar nicht bereit bin, um den Beruf überhaupt auszuüben. Verstehe ich das richtig?
Indirekt eigentlich. Ich habe einfach das Gefühl, es ist so eine wichtige Aufgabe. Und ich habe einfach immer das Gefühl, die Jugendlichen sind so sensitiv, sensibel eigentlich. Und wenn man einfach mit gewissen Vorbehalten angeht, dann habe ich das Gefühl, das merken die. Und dann irgendwie habe ich das Gefühl, das trägt schon sehr viel zur Stimmung bei.
Sie arbeiten heute als Rezeptionistin in einem Hotel. Genau. Haben Sie es schon bereut, dass Sie den Lehrerberuf gleich nicht angepackt haben?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich bin sehr zufrieden momentan. Ich schließe natürlich nicht aus, dass ich irgendwann noch etwas in die Richtung mache. Aber momentan muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Und die Vorteile jetzt gegenüber dem Lehrerberuf, dem, was Sie jetzt machen, was sehen Sie da als Vorteil?
Ja, es hat eben Vor- und Nachteile, habe ich das Gefühl. Also Vorteil, wie soll ich sagen, es hat gleich sehr viel zu tun mit dem Lehrerberuf und ich kann viele Elemente für Ausbildung noch brauchen. Sei es jetzt Sprachen, mit den Leuten eben irgendwie in Kontakt stehen, wie auftreten, oder? Und es hat sicher auch eben eine einfachere Struktur zeitlich gesehen. Das war auch ein Punkt, wo mich einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, wo eben einer von diesen Vorbehalten dargestellt hat bei mir, warum wollte ich den Lehrberuf nicht ergreifen in dem Moment, oder? Dass einfach eine zeitliche Rahmenstruktur nicht gegeben ist, ein zeitlicher Rahmen eigentlich. Wir haben eigentlich, also man kann so lange arbeiten, wie man will eigentlich an der Vorbereitung und das Gefühl, wenn man eher so ein bisschen eine perfektionistische Tendenz hat, ist das relativ gefährlich, dass man eben fast zu viel macht.
Was braucht es denn jetzt an Veränderungen für Sie, Frau Hediger, dass Sie sagen, mal, ich packe es gleich, ich probiere es jetzt doch im Lehrerberuf?
Ja, vielleicht das Gefühl, vielleicht noch einfach eine persönliche Entwicklung irgendwie auch, eben einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen weniger Respekt vor dem ganzen Beruf und irgendwann ist der Schritt mal gezwungen, mal jetzt auch ein. Das ist noch schwierig zu sagen, ich hoffe.
Frau Hediger, was auch immer, vielleicht stehen Sie ja mal vor einer Klasse oder im Bereich von Erwachsenenbildung, man weiss ja nie, wo das Leben hingeht.
Genau.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt einmal viel Spass in Ihrer Aufgabe im Hotel.
Herzlichen Dank, Frau Spiez.
Danke Ihnen ganz herzlich, haben Sie sich Zeit genommen. Schönen Tag.
Danke,
Frau Hediger. Der Bruno Schüpp ist bei uns auch im Studio. Der Bruno Schüpp ist Sek-Lehrer zu Eschlikon im Kanton Thurgau, ist seit 36 Jahren Lehrer, hat mit 40 mal so eine Klippe gehabt und gesagt hat, oh, jetzt höre ich auf, anderthalb Jahre weg war, Italienisch lernen, wieder zurückkommen, wieder eingestiegen. Ja, Bruno Schüpp, wenn Sie jetzt so etwas hören von einer Denise Hediger, was kann man machen? Jetzt vielleicht sogar auch vom Lehrerkollegium her, eine Praktikantin mit reinzunehmen und zu sagen, komm, pack's, komm, nimm's. Es ist ein super Job.
Es ist, denke ich, relativ komplex. Zum einen kommen ja Lehrer, Lehrerinnen, wenn sie im Beruf hineinkommen, sind sie sehr idealistisch, sie sind enthusiastisch, sie freuen sich auf die Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen und dann tut es einen Klapp, oder? Und dann kommen eben Projektgruppensitzungen, dann kommen schwierige Elterngespräche und von dem hehren Berufsbild bleibt dann nicht mehr so viel rum. Und da glaube ich schon, dass das Lehrerteam müsste, zusammen mit der Schulleitung, das finde ich enorm wichtig, das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass die Schulleitungen am meisten Sinn machen, versuchen, die jungen Lehrerinnen und jungen Lehrer zu stützen, sie zu begleiten in schwierigen Gesprächen. Also ich finde, man darf jemanden nicht alleine lassen. Man könnte sich sogar überlegen in einer Planung, dass junge Lehrpersonen nicht von Anfang an 100% Pensum haben, sondern dass sie on the job Weiterbildung machen mit älteren Lehrpersonen. Das sind Möglichkeiten vielleicht. Ich will noch schnell etwas sagen. Ich würde sehr wünschen, dass die Frau Hediger noch eintauchen in den Beruf, weil sie hat sehr, sehr reflektiert über den Beruf können, Auskunft geben. Würde mich freuen.
Ist es eventuell auch das, was sie so ein bisschen angetönt hat, dass man persönlich vielleicht noch nicht dort ist, dass die Leute zu jung sind, wenn sie einsteigen, Heinz Bettig, gerade nach der Primarlehrerausbildung sind sie eigentlich noch sehr jung. Müssen wir noch warten, noch zuwarten und sagen, ich weiß doch auch nicht, 25 oder irgendwie so müsste man schon sein, bis man einsteigt.
Hat sich eigentlich sehr geändert. Also wir haben nicht mehr so viele Studierende, die direkt aus den Mittelschulen kommen, sondern die gehen oft vorher reisen schon oder machen auch einen Unterbruch im Studium oder gehen in ein Gastsemester irgendwo auf die Welt und gehen dort ein Semester studieren oder lassen sich auch nach dem Studium noch mal Zeit. Ich finde das sehr, sehr gut. Aber ich denke, da ist ein Thema nochmal vorgekommen, wo man als Ausbildung ernst nehmen muss. Es geht um Praxisnähe. Mhm. Also es darf nicht so ein Bruch sein zwischen der Ausbildung und der Praxis. Und wir sind jetzt am Schaffen an dem in Zürich, indem dass wir unsere Ausbildung wie mehr situieren. Das heisst, wir gehen ganz viel von Fällen, von Beispielen aus der Praxis aus und tun dann die zum Beispiel theoretisch reflektieren mit ihnen auch. Also es ist wirklich der Versuch, viel, viel näher in das ganze Geschehen von der Praxis hineinzufinden. Auf der anderen Seite können Sie in einer Ausbildung, zum Beispiel Elterngespräche, sehr schwer haben, weil das ist wie dann, das gehört dann in die Praxis raus, oder? Und da bin ich wirklich froh für das, was du gesagt hast, Bruno, dass dort die Lehrerteams anfangen, unsere Studierenden zu integrieren, mitnehmen in solche Gespräche, weil das muss man dort lernen.
Hat denn der Lehrer Kapazität, nebst dem eigenen Schulgehen, den Elterngespräch, jemanden noch so zu begleiten, der neu in einem Lehrerteam ist?
Ich denke schon. Wenn ich sage, ressourcenorientiert, würde er natürlich auch heissen, dass er zum Beispiel von jemand anderem unterstützt wird in Vorbereitungsarbeiten. An der Schule, wo ich 2 Jahre geschafft habe, haben zum Beispiel die Mathematiker teilweise den Fremdsprachler bei Sachen, die klar waren, richtig oder falsch, geholfen korrigieren, weil offensichtlich war, dass sie dort sehr viel mehr zu tun hatten. Und da meine ich, ist schon ein Betätigungsfeld rum. Ein Problem ist einfach, dass die meisten Lehrer sind gute Schüler sind und sind sich gewöhnt sind, dass sie das allein schaffen. Und teilweise tut man sich immer noch ein bisschen schwer damit, in ein Lehrerzimmer reinzugehen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es wirklich Leute, die verhebeln langsam. Und da finde ich traurig.
Selber gross ist also das Motto auch noch bei den Lehrern, nicht nur bei den Kindern. Selber gross, ich kann das, ich möchte das auch können. Der Perfektionismus, den wir auch angesprochen haben im Gespräch mit Dennis Hediger. Wir reden noch über die Lehrerausbildung miteinander, ein bisschen intensiver da im Treffpunkt. Zuerst haben wir dann aber noch jemanden am Telefon, der jetzt in der Ausbildung ist, im Studium und möchte Lehrer werden und das von ganzem Herzen. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Der Lehrerberuf steht im Zentrum. Wir haben in dem Treffpunkt schon verschiedene Meinungen und Stimmen gehört. Gerade vorher mit einer jungen Frau geredet, die die Lehrerinnenausbildung gemacht hat. aber nie angefangen hat, weil sie sich einfach nicht zutraut und sagt, da bin ich zu fest allein, das will ich gar nicht wagen. Vielleicht später mal, wer weiss, irgendwann gibt es ein Kind, das Dennis Hediger als Lehrerin hat. Jetzt habe ich Fabian Schmid am Telefon. 20 ist er, in 2,5 Jahren ist er fertig mit der Ausbildung zum Sek-Lehrer. Studieren tut er momentan an der PH Bern. Guten Morgen, Herr Schmid.
Guten Morgen, Frau Spiel.
Herr Schmid, was sind eigentlich Beweggründe für Sie, dass Sie sagen, Lehrer, das ist mein Beruf?
Ja, zum einen sicher mal, dass man will etwas weitergeben. Ich glaube, das ist das, wo jeder Lehrer mal hat wollen oder immer noch will. Man will eigentlich nicht nur Wissen, vielleicht auch Verhalten und so weiter weitergeben an die Schülerinnen und Schüler. Das ist sicher irgendwo durch, wie der Herr Betti, glaube ich, hat gesagt, das ist enthusiastisch, das ist vielleicht auch irgendwo durch vielleicht ein bisschen Illusion, aber man will auf alle Fälle der nächsten Generation etwas können mit auf den Weg geben.
Hat es auch etwas damit zu tun, dass Sie aus einer Lehrerfamilie kommen? Dass Sie gesagt haben, ich habe es positiv erlebt, das will ich auch?
Das auf jeden Fall. Also ich denke, ich bin, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich im Schulhäuser aufgewachsen, ich habe das hautnah miterlebt. Ich habe Höchst und Teufel mitbekommen, ich habe dort eigentlich von Anfang an ein bisschen weiter drinnen gesehen, nicht nur als Schüler, sondern eben vielleicht auch ein bisschen von dieser Seite, was es heisst, auch Lehrer zu sein. Und trotzdem hat es mich immer fasziniert. Also genau solche Herausforderungen, solche Probleme vielleicht mit Schülerinnen und Schülern können anzupacken und auch können zu lösen.
Sie sind jetzt in der Ausbildung, gerade noch 2,5 Jahre, bevor Sie dann können loslassen und starten. Wie erleben Sie jetzt die Ausbildung? Wie werden Sie vorbereitet auf den Lehrerjob?
Wir werden zum einen mal vorbereitet auf den Lehrerjob durch eine grundlegende und gute Ausbildung, ein breites Spektrum, sei das in fachspezifischen Sachen, also Fachwissenschaften, aber auch in erziehungswissenschaftlichen Sachen, wo wir gut ausgebildet werden. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Fundament, was die theoretische Seite anbelangt. Zudem besuchen wir regelmässig Praktika, unter anderem so ein längeres Abschlusspraktikum, wo wir dann eben genau auch Theorie in der Praxis anwenden können, wo wir das ausprobieren können. Es ist bis zu einem gewissen Grad sicher nur so eine Art Spielplatz, Sandkasten, wo man mal ein bisschen ausprobieren kann. Aber dort holt man sicher schon sehr viel Erfahrungen für den späteren Beruf und auch Einblicke in den Schulalltag. Und zwar eben nicht nur der Unterricht an sich, sondern auch Sachen wie Eltern eben Projektwoche organisieren. Auch ein bisschen das, was noch drumherum gehört. Mal einmal an einer Schulkommissionssitzung mitreden oder teilnehmen, dass man auch sieht, dass eben nicht nur das Unterrichten allein eigentlich den Beruf ausmacht.
Was geht denn Ihnen durch den Kopf, wenn Sie etwa die lesen, dass Lehrer überfordert sind und ausbrennt sind und eben kaum sind sie im Beruf oder auch nach langen Jahren im Beruf wieder aufgeben?
Das ist vielleicht, da muss ich vielleicht den Herrn Tröller zitieren, der gesagt hat, dass das früher so war, dass sich der Lehrer nicht nur um die Kinder während der Schulzeit hat kümmert, sondern in der Freizeit war er eben immer noch der Lehrer gewesen. Und ich glaube, heute ist es wichtig, dass man genau dort probiert zu trennen. Schulzeit und Freizeit muss man dort irgendwo trennen, weil sonst einfach die Belastung enorm gross ist.
Was machen Sie als Gegenstrategie? Also was versuchen Sie, um schon bevor Sie einsteigen, ich sage mal, nicht auszubrennen, einen gesunden Lehrer zu sein?
Also genau mal das, eben schon jetzt während dem Studium oder während dem Praktikum können zu trennen, was ist jetzt Schulzeit, was gehört jetzt da dazu? Und daheim sich Zeit nehmen, mal etwas anderes zu machen, abzuschalten, ein bisschen andere Gedanken vorzuholen, sich mal wieder um etwas anderes zu kümmern. Einfach, dass man nicht heimkommt und die ganze, ich sage jetzt nicht Problem, aber vielleicht die ganze Last mit heimnimmt und dort auch noch dran weiterkommt. Also, dass man dort wirklich probiert, sich zu trennen von dem und irgendwo durch dann eben einen Weg findet, das in Einklang zu bringen miteinander.
Man merkt, sie freut sich jetzt schon auf den Beruf. Wir haben ein Kind noch gefragt, was denn für ihn wichtig ist, wenn es um die Lehrer geht. Und das hat sie gesagt.
Eine, die uns lehrt und wo uns Sachen zeigt, die wir noch nicht wissen. Und wo sagt, wenn wir zum Beispiel etwas nicht können und uns etwas erklärt. Und dass er dann uns helfen. Und wenn zum Beispiel zwei Seiten das sagen, dass man eine Lösung finden muss. Und dann hilft man einander, wenn man weiss, dass man im Lehrer folgen muss, tut man einander helfen. Und dann weiss ich eigentlich nicht mehr.
Sie weiss nicht mehr, aber ich glaube, das ist schon genug, oder Herr Schmid?
Ich denke so. Also sie hat eigentlich zwei ganz wichtige Sachen angesprochen, finde ich. Zum einen mal fachwissenschaftlich, also sie will etwas lernen, sie will Inhalte dazu lernen, aber sie spricht auch, und das finde ich auch sehr wichtig an, die soziale Seite, also zusammen etwas erarbeiten, zusammen Lösungen finden, als Team arbeiten, mit anderen Leuten in Kontakt treten. Also ich glaube, sie hat das perfekt ausgedrückt.
Fabian Schmid, wir wünschen Ihnen alles Gute in Ihrer Ausbildung und dann vor allem viel Freude am Job, wenn Sie als Sek-Lehrenden tätig sind.
Merci vielmals.
Adieu Schmid, auf Wiederhören. Jetzt sind Sie wieder dran. Sie können uns ein Mail schreiben auf treffpunkt@drs1.ch. In der ersten Stunde haben wir ja schon mal gefragt, welchen Lehrer hat Sie besonders geprägt. Jetzt möchten wir noch gerne wissen, was war das Wichtigste, was Sie von Ihrem Lehrer oder Ihrer Lehrerin gelernt haben? treffpunkt@drs1.ch. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an und den Namen von Ihrem Lehrer. Was ist das Wichtigste, was Sie von Ihrem Lehrer, Ihrer Lehrerin gelernt haben? Schreiben Sie uns ein Mail und am Schluss von dem Treffpunkt nimmt es dann Wunder, was da für Geschichten reingekommen sind. Das ist der Treffpunkt auf dem Eis über die Lehrer, Autorität oder Prügelknabe. Wir bleiben noch dran. Heute läuft etwas ganz Spezielles in Bern. Der Bundesrat hat Massnahmen zur Stärkung des Finanzsystems beschlossen. Wir haben sie in den Nachrichten schon gehört und darum tun wir jetzt da kurz nach der halben Elfe noch mal ein Fenster auf. Am 10 Uhr ist die Medienkonferenz losgegangen. Die wird jetzt von DRS4 News übertragen. Dedit Gilmann hat für uns die Medienkonferenz schon mitverfolgt. Sie hat reingelassen. Edith Gilmann, was ist bis jetzt auch gesagt worden an dieser Medienkonferenz vom Bundesrat?
Ja, es ist nochmal erklärt worden, um was es eigentlich geht. Also das Massnahmenpaket ist erläutert worden. Da vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Bei dem Ganzen geht es um volle Wertpapier von über 60 Milliarden US-Dollar bei der UBS. Es wird versucht oder angestrebt wird mit dem Massnahmenpaket, dass die illiquiden Positionen von der UBS verkauft werden an eine Zweckgesellschaft. Also die werden quasi ausgelagert. Und der Bund, der will die Eigenmittel von der UBS mit 6 Milliarden stärken.
Warum geht heute die Information?
Es ist viel in dieser Medienkonferenz geredet worden über Vertrauen, dass die UBS zwar kapitalstark sei, aber eben ein Vertrauensproblem hätte. Und das Paket werde unter anderem auch geschmürt, um das Vertrauen in die Bank wieder zu schaffen. Es ist gesagt worden, die Aktienmärkte, die Finanzwelt sei in einer schwierigen Phase und es sei eben auch nicht damit zu rechnen, dass sich das in kurzer Frist löse, dass das in kurzer Frist besser werde. Darum hätte man jetzt müssen aktiv werden. Allerdings ist auch betont worden, dass der Bankensektor in der Schweiz gesund sei, dass es nicht die Probleme gäbe, wie sie in anderen Ländern da sind, dass die Situation aber eben außerordentlich schwierig sei. Man müsse jetzt wieder Vertrauen herstellen, damit es in der Finanzwelt wieder ob sie geht. Und was Evelyn Wittmer-Schlumpf an dieser Medienkonferenz auch gefordert hat, ist, dass Grossbanken unbedingt ihre Eigenmittel müssen verstärken müssen.
Danke, Edith Gilmann. Ein ersten Überblick über die Medienkonferenz vom Bundesrat zur Finanzkrise. Und das können Sie mitverfolgen unter DRS4 News. Sie können das dort mitlesen oder auf SF1 wird die Medienkonferenz auch live übertragen. Und heute im Tagesgespräch am Eis, hier auf dem Eis, ist dann Evelyn Wittmer-Schlumpf zu Gast.
Même sans les violons, même si j'ai le cœur lourd, quand je trouve le temps long, pour sentir la vie, tu sais, comme on dit, pour toucher le fond d'un rêve endormi au fond de mon lit qui portait ton nom. C'est ça ma pilule, c'est ça l'émotion. Je suis un peu ridicule à construire cette maison. Je connais mes erreurs, mes courages et mes peurs, je demande pardon. j'accepte le bonheur jusqu'à l'abandon. J'écris des chansons, chanter comme ça, juste un peu de son, un peu de voix. Oh, j'écris des chansons, chanter comme ça. J'écris des chansons, et puis voilà, je suis le garçon qui ne parle pas. Oh, j'écris des chansons, et puis je te vois. J'écris tous les soirs, sans inspiration. Ce sont toutes ces histoires font ma raison. Entre le silence, le bruit de l'enfance, celui des avions, les vapeurs d'essence, le soleil qui danse, le soleil qui fond. Je croise des gens perdus dans les colimaçons. Au coin des mêmes rues, c'est le même frisson. Je sais dire je t'aime à devenir blême. Je sais dire vivons. Sans toi je me traîne, toujours je tourne en rond. J'écris des chansons, chanter comme ça, juste un peu de son, un peu de voix. Oh, j'écris des chansons, chanter comme ça. J'écris des chansons, et puis voilà, c'est ça ma façon d'être moi. Oh, j'écris des chansons, et puis je te vois. Oh, 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 j'écris des chansons, chanter comme ça, juste un peu de son. Oh, j'écris des chansons, Dieu sait pourquoi. Oh, 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 j'écris des chansons, et puis voilà, je suis le garçon qui ne parle pas. Oh, j'écris des chansons, tellement pour toi.
Can't cover up my feelings in the name of love, or play it safe for a while that was easy. And if living for myself is what I'm guilty of, go on and sentence me, I'll still be free. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand, this time's just for me, because it's my turn. With no apologies, I've given up the truth to those I've tried to please, but now it's my turn. If I don't have all the answers, I'm not afraid to die.
hope you'll understand. This time's just for me, because it's my turn to turn and say goodbye. I sure would like to know that you're still on my side.
Sie hören der Seis am Donnerstagvormittag. Das ist der Treffpunkt, der Lehrerberuf. Den nehmen wir genauer unter die Lupe. Und wir haben auch mit jemandem geredet, der jetzt Lehrer werden möchte, der in der Ausbildung ist und voll motiviert ist. Wenn Sie so eine Erinnerung an Ihre Schulzeit haben und sich an einen Lehrer erinnern, wo Sie etwas ganz Besonderes gelernt haben, wo Sie sagen, wow, der hat mir wirklich Wichtiges mitgegeben für mein Leben, dann schreiben Sie uns ein Mail auf treffpunkt@drseis.ch. Geben Sie den Kontakt von Ihnen und wenn möglich auch vom Lehrer an, das wäre natürlich noch super, und möchten dann hören, wie das war früher bei Ihnen und dem Lehrer am Ende von unserem Treffpunkt. Also ein Mail auf treffpunkt@drseis.ch. Jetzt wieder zu meinen beiden Gästen hier im Studio, das ist der Heinz Bettig, er ist Leiter von der Primarlehrerausbildung PH Zürich, und der Bruno Schüb, Lehrer in Eschliken im Kanton Thurgau. Seit 36 Jahren ist er Sek-Lehrer und hat 13- bis 15-Jährige bei sich in der Schule. Heinz Bettig, zuerst einmal als Leiter der Ausbildung von Studierenden, die Primarlehrerinnen und Primarlehrer werden wollen. Was gibt es eigentlich für einen Kriterienkatalog, einen Anforderungskatalog an die jungen Leute, dass sie überhaupt aufgenommen werden an der PH?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke wirklich, ich nehme ernst, was ich schon gesagt habe, wir wollen Persönlichkeiten in diesem Beruf, Leute, die eine Ausstrahlung haben, die auch ein Kind in die Gesellschaft hineinführen, hineinbringen. Wir haben Eignungskriterien. Das heisst, im ersten Ausbildungsjahr schauen wir sehr, sehr genau hin, was sind das für Menschen, wie bewegen sie sich in diesem Studium, wie bewegen sie sich in der Praxis hinein. Und wir schauen zum Beispiel darauf, sind es Leute, die belastbar sind? Sind es Leute, die mit Konflikt konstruktiv umgehen können? Sind es Leute, die kommunizieren können? Das ist etwas, was einfach zentral ist heute. Sind es auch Leute, die eine Aufgabe strukturieren können? Wir haben das gehört heute Morgen, wie wichtig das ist. Ordnung ist eine Grundlage für Lernen und auch Lernerfolg. Aber wir schauen auch darauf, sind das Leute, die eine Empathie können entwickeln können, also eben Beziehungen können aufbauen, können pflegen. Und wenn das jemand in dem Mass nicht kann, dann kann es schon auch sein, dass er im Laufe des ersten Jahres die Ausbildung abbrechen muss.
Also das heisst, es wird so ein Mensch beobachtet im ersten Ausbildungsjahr und aufgrund von gewissen Kriterien abgecheckt oder macht genau. Tests.
Genau.
Wie sieht das genau aus, konkret, wenn ihr sagt, ihr schaut, ob...
Genau. Das sind eigentlich Mentorinnen. Also, jede Studierende ist eigentlich einer Mentorengruppe zugewiesen. Das sind wirklich speziell ausgebildete Leute. Und die begleitet die auch am Anfang wöchentlich, monatlich auf oder in ihrem Studium, eben in der Praxis aussen. Aber auch Praxislehrpersonen tragen da ihres bei. Und da gibt's tatsächlich Beobachtungsbögen, die ausgefüllt werden, die dann auch wir anschauen und reagieren darauf. Und zwar nicht einfach mit der Idee, möglichst viel auszuschliessen, sondern oftmals kann man gute Wege finden, eben wie man anders kann kommunizieren, wie man mit Konflikt besser, konstruktiver kann umgehen kann. Sie können vieles lernen bei unserer Ausbildung.
Wenn Sie jetzt das hören, Bruno Schüb, wo seit 36 Jahren im Lehrerberuf ist, ein Zeitchen her, seit Sie selber in der Ausbildung sind, hat das etwas mit dem zu tun, was Sie erlebt haben damals in der Lehrerausbildung?
herzlich wenig, habe ich das Gefühl. Also wirklich, ich bin an der Uni gsi, in Zürich. 36 Vorlesungslektionen in der Woche, also völlig lächerlich. Bin nicht einmal mehr nachgekommen, um ins Reine schreiben. Und habe das Gefühl, ich habe denkbar schlechte Lehre gemacht für den Beruf. Lehrer.
Also was hat gefehlt? Was hat gefehlt, jetzt, wenn Sie das gehört haben, was der Heinz Bettig also alles aufzählt
definitiv
hat?
Definitiv der Praxisbezug. Also sehr stark. Ich musste ein Praktikum machen, weil ich Matur gemacht habe. Ich war ein Primarlehrer. Dann musste ich 8 Wochen Praktikum machen. Am einen Praktikum war der Lehrer froh. Der hat die Post in der Zeit, als ich die Klasse dann übernommen habe. Das ist noch relativ rustikal zu und her gegangen. Ja, ich bin eigentlich wirklich ins kalte Wasser geworfen worden.
Das wäre undenkbar heute, Heinz Bettig, oder? Dass man so die Leute auf die Klasse loslässt, sage ich jetzt mal ein bisschen böse.
Ja, ich denke, das geht nicht mehr. Das geht definitiv nicht mehr. Also da haben wir einen anderen Auftrag mit dieser Praxisnähe.
Praxisnähe bedeutet ja auch Sachen wie zum Beispiel ein Elterngespräch, oder? Wie wird denn das gelehrt, geübt, austestet mit den Studierenden, dass sie nachher auch gewappnet sind, mit den Eltern umzugehen und unter Umständen schwierige Situationen aufzufangen?
Sie haben ganze Ausbildungsteile, wo sie das trainieren, aber meistens natürlich in der Form von Rollenspiel. Sie haben aber auch ganze Wochen, wo sie zum Beispiel Auftrittskompetenz trainieren. Das ist heute wichtig, weil oftmals haben sie eine Mutter oder einen Vater, der wirklich, sag jetzt mal, aus einem Bankdirektorum kommt oder aus Ebenen, wo sie sich wirklich mühen können, gut ausdrücken können. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir haben auch sogenannte Kooperationsschulen gegründet. Das sind Schulen, die ganz, ganz nah mit uns zusammenarbeiten, die Lehrpersonen auch bei uns Ausbildungen machen, wir dort aussen auch unsere Mentorinnen, unsere Ausbildenden haben. Und zunehmend ist es möglich, dass unsere Studierenden eben auch ganz konkret in älteren Gesprächssituationen gehen können, dabei sein, also erleben eins zu eins, wie das geht und mit der Zeit dann eben auch diese Kompetenzen so können erwerben. Das ist das Problem. Sie können in der Ausbildung sehr wohl etwas trainieren. Aber wenn es dann in der Praxis aussen eigene Eltern, eine eigene Klasse ist, ist das ganz etwas anderes.
Also, jeder Mensch ist auch wieder anders. Und da muss man, die Leute kann man nicht schlussendlich mit einem Muster, so musst du umgehen, auf den Beruf vorbereiten, oder, Bruno Schüb? Man kann nicht einfach eins zu eins etwas übernehmen, was man in der Ausbildung gelernt hat.
Nein, definitiv nicht. Das geht nicht. Ich denke, es ist dann wahrscheinlich die Hochkunst von der Gesprächsführung, dass man eben gerade nicht mit einem vorgefertigten Formular ans Gespräch hergeht. Und da denke ich, muss man sich sehr viel Zeit nehmen in der Vorbereitung, damit man dann wirklich das Gespräch so kann führen kann, wie es dem Kind und den Eltern gerecht wird.
Wenn man schon länger im Beruf ist, was gibt es für Möglichkeiten zur Weiterbildung? Also, dass Sie eben auch unter Umständen mit Problemfällen sich an jemanden wenden können. Wie erleben Sie das?
Also ich habe sicher Gesprächsführungskurs besucht, anlässlich von schweizerischen Fortbildungskurs. Ich habe jetzt eine anderthalbjährige CAS-Ausbildung Lerncoach gemacht, wo wir zum Beispiel Coaching-Gespräche aufgenommen haben. Das ist also noch hart, sich selber nachher anzuschauen. Aber ich bin überzeugt, dass das ein guter Weg ist. Also dass man auch Handlungsspiele, also ich übernehme die Rolle von einem schwierigen Vater, und dann führen wir das Gespräch und dann filmen wir es und nachher schauen wir es miteinander an. Es ist einfach sehr aufwendig, man kann das nur punktuell machen, aber es macht einem sicherer und man schläft nachher besser.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist wirklich wichtig. Auch die Studierenden im Schlussjahr können sie in Supervisionskurs gehen, Intervisionskurs. Also sie lernen, sich auszutauschen, sie lernen, ihre Probleme zu formulieren, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und im Berufseinstieg können sie das Angebot weiterführen. Also die haben die Möglichkeiten, wirklich sich beraten zu lassen, über eine lange Zeit und eben ganz konkret an Themen, die sie erleben mit ihren Klassen, zu arbeiten und auch Lösungen zu finden dafür.
Müssen sie in die Weiterbildung, müssen sie in die Supervision oder dürfen sie das?
Sie können, aber es ist schon so. Also wenn natürlich, sag jetzt mal, eine Schulleitung sieht, das geht so nicht, da ist jetzt wirklich Handlungsbedarf da, dann lässt sich so etwas auch verordnen. Es wäre schade, wenn das so sei, wenn das so wäre. Ich erwarte immer, dass die Studierenden sehr, sehr schnell auch sehen, nein, das ist wirklich wichtig. Und wie gesagt, sie haben die Erfahrung schon gemacht in der Ausbildung, sie kennen es.
Also der Kanton Thurgau, finde ich, hat noch ganz ein gutes Angebot. Also das eine ist die Schulberatung, wo man sich melden kann. Und vielleicht sollte man nicht erst dann zur Schulberatung gehen, wenn es schon brennt. Die ersten 6 Stunden sind gratis für die Lehrpersonen, also man kann sich dort sicher kundig machen. Und das Zweite ist die bei uns frisch anfangen, die sind auch in einer so einer Praxisgruppe mit der Begleitung und gehen im ersten Schuljahr nochmal 3 Wochen an PH oder 3 oder 4 Wochen an PH und dann gibt es solche, die im letzten Jahr in der PH sind, die sie dann ersetzen. Stellvertretung machen während diesen 3-4 Wochen. Das finde ich eine gute Sache.
So viel also zur Ausbildung, zur Weiterbildung und Begleitung von Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Thurgau, aber auch in der ganzen Schweiz, wo es natürlich zum Teil ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird, aber die meisten die gleichen Voraussetzungen haben. Lehrer, Lehrerin, die sie geprägt haben. Wir wollen noch mit jemandem reden am Schluss von dem Treffpunkt in ein paar Minuten. Von den Beatles, Hello, Goodbye, der Seiss. Wir haben ein paar Mails bekommen, danken herzlich, dass sie geschrieben haben. Die Maria Eigenmann zum Beispiel hat gefunden, es sei ganz wichtig, dass die Begeisterung der Lehrer sich auf die Kinder auswirkt. Und zwar nicht nur in der Primarschule, also in der obligatorischen Schulzeit, sondern auch in der Berufsschule. Das hat sie dort nämlich erlebt. Italienisch hat ihr gar nicht zugesagt, aber der Lehrer hat sie immer gelobt, hat sie abgeholt und so gefördert. Und darum ist die Begeisterung dann auch an sie über. Am Telefon habe ich jetzt Anne Sabuchti. Guten Tag, Frau Sabuchti.
Guten Tag, Frau Spiez.
Frau Sabuchti, Sie haben auch eine Erfahrung gemacht mit einem Lehrer, wo Sie sagen, genau das habe ich gelernt und das war sehr wichtig für mich. Wer war denn das, der Lehrer?
Der hatte heisst Herr Süss. Ich weiss leider nicht mehr, wie er zum Vornamen heisst. Das war 1967. Und was mich am meisten beeindruckt hat bei ihm, ist in der schwierigsten Situation, auch wenn wir Kinder Streit hatten, er hat immer liebevoll vermittelt. Oder wir haben eben zum Beispiel aus der Landeshymne haben wir Lumpenliedli gemacht und er hat einfach voll mitgesungen. Er hat nie gesagt, ja, das macht man nicht oder so. Und so ist es nachher auch sehr schnell wieder durch gewesen und es war auch nicht mehr lustig gewesen.
Eins der Kinder im Laufe dieser Sendung hat bei der Umfrage gesagt, die Lehrer brauchen Humor und die müssen auch mit den Witz, die wir machen, können lachen. Das ist also beim Herrn Süss der Fall gewesen.
Das hat er absolut können, ja. Und er hat uns so wenig gerügt, er hat es überhaupt nicht mit Strafen gemacht. Wir hatten sehr wenig Strafaufgaben gehabt. Wir waren eben 40 Kinder gewesen. Und ich staune heute noch, ich bin selber Ausbildnerin und ja, mich erstaunt das wirklich, wie der das geschafft hat.
Haben Sie später mal noch Kontakt gehabt mit dem Herrn Süss?
Nein, er hat nachher behinderte Kinder übernommen und so ist nachher der Kontakt leider verloren gegangen.
Wer weiß? Vielleicht gehört er es ja heute und kommt noch ein schönes Kompliment über nach so vielen Jahren.
Das ist so, ja.
Frau Sabudi, merci vielmals, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben und wünsche Ihnen ganz einen schönen Donnerstag.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Merci, auf Wiederhören.
Merci.
Das war der Treffpunkt auf der Seite. Der Lehrer, Autorität oder Prügelknabe, das ist im Zentrum gestanden, der Heinz Bettig aus der Ausbildung von Primarlehrer im Kanton Zürich an der Pädagogischen Hochschule war bei uns im Studio gewesen. Und der Bruno Schüb, er ist Lehrer seit 36 Jahren, Sek-Lehrer in Eschliken im Kanton Thurgau. Danke vielmals Ihnen beiden, dass Sie da im Studio gewesen sind und auch Ihnen alles Gute in der weiteren beruflichen Zukunft. Merci.
Danke vielmals.
Danke auch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.